Herzlich willkommen zur Cavus Kalanta Show Folge 10. Ja, wir sind im Rhythmus, wir bleiben im Rhythmus. I'm getting khaki up here. Up here, ja, up here. Ich bin gerade in oben, ja. Ich muss sagen, ich will nicht angeben, aber ich habe aus meinem Bett einen fantastischen Ausblick auf die Baustelle des Ulmer Hauptbahnhofs, okay? Und, sorry to say, aber es ist ziemlich deprimierend. Ich bin hier gerade in Ulm, ich spiele Shows mit Kenan, Shoutout an ihn. Er sitzt gerade irgendwo draußen im Café und wir haben gerade telefoniert und ich meinte, ich muss noch, bevor ich jetzt hier rauskomme, bevor ich eine echte menschliche Verbindung habe, muss ich noch alleine in ein Mikrofon sprechen. Ich muss hier alleine, du musst mich ja auch mal verstehen, ich muss hier gerade alleine hier im Bett liegend, auf diesen Kran schauend, alleine in dieses Mikrofon sprechen. Es ist Sonntag, der 22. Februar und ich spiele gerade Shows mit Kenan. Die Folge kommt ja jetzt am Montag raus, das heißt, wenn ihr das hört, ihr könnt noch nach Augsburg kommen zu uns und nach Nürnberg kommen zu uns, am Mittwoch respektive Donnerstag. Ich wollte immer schon respektive einbauen in meinen normalen Sprachgebrauch, ja, aber ich habe immer so eine leichte Unsicherheit noch, wie man's genau macht, weil das sind einer der Sachen, glaube ich, wenn man sich so entscheidet, sowas Smartes einzubauen, da kann man sich auch schnell lächerlich machen. Da kann man, kennt ihr das, wenn so dumme Leute, wenn ihr so wisst, der ist nicht so, wenn die dann so in so Situationen kommen oder so Interviews geben müssen, wo sie dann so versuchen, krasses Hochdeutsch zu sprechen, das klingt immer so ein bisschen wie so ein Kind bei so einer Gaming-Show, wo es so witzig ist, dass das Kind, der jetzt diese Sachen sagt, ne, diese Erwachsenensprache, dass man immer so lachen muss. Und das habe ich so ein bisschen bei so Leuten, wo man merkt, okay, ich höre schon Ton aus, ich kann den Ton ausschalten und trotzdem höre ich jetzt schon, dass du absolut, also so gar nicht so sprichst im Alltag. Also du, so, ne? Wir sehen das alle. Aber du hast dann jemanden, der dann sagt, so ein bisschen wie Bushido in seinen Interviews früher. Bushido ist für mich der Prototyp von so quasi Kenneck, der dann so versucht, so richtig gewählt, so richtig bemüht, gewählt, smart zu klingen. Und es gibt diesen Ausschnitt, wo er bei TV Total ist und Stefan Raab nimmt ihn hoch. Ich glaube, das war bei Tangiert mich nur peripher, genau. Naja, richtig, richtig alte Referenz, ja. Also, Kenan und ich sind in Augsburg, respektive Nürnberg. Fuck it, fake it till you make it. Ich gehe da jetzt rein. Ich werde das jetzt oft benutzen und es nicht googeln, wie es richtig geht. Und ich werde einfach nur in die Augen schauen meines Gesprächspartners, um daran zu merken, habe ich es richtig gemacht oder nicht. Das wird ein richtig langer, unangenehmer Prozess, bis ich respektive richtig einsetze. Ja, ich bin hier gerade in Ulm. Ich habe gerade gesehen, ja, ein bisschen Smalltalk übers Wetter, aber ich habe das Wetter hier gerade verpasst, ja. Ich bin den ganzen Tag auf diesen, ich schätze jetzt einfach mal 15 Quadratmetern meines Hotelzimmers, weil, und ich hab verpasst, dass das Wetter wohl gut geworden ist. Ich habe hier gerade den Laptop aufgeschlagen, wie ein gutes Buch und hab gesehen, es sind 11 Grad draußen, ja, und das erklärt ein bisschen, warum mir so warm ist, obwohl ich die ganze Zeit das Fenster offen habe. Und ich chill hier die ganze Zeit, weil ich mich pre-shone, ja. Ich habe ein kleines System am Laufen, will nicht angeben, Self-Care, ja, und zwar, ich bin hier gerade, ich hab wirklich viel, ich muss sagen, ja, es ist ein komischer, ist kein komischer Break, es ist ein sogar ein sehr zeitgemäßer Break. Ich habe sehr viel gearbeitet in den letzten 2 Wochen. Viele Sachen, die ihr nicht gesehen habt, ja, aber irgendwie ohne Pause. Und ich fühle mich seit jetzt, das ist der zweite Tag, wo ich mich so fühle, diese Vorstufe von, ich bin offiziell erkältet. Mein Körper kämpft gerade an. Ja, ich würde mich als jemanden beschreiben, ich habe starkes Immunsystem. Würde ich sagen. Ja, also ich traue meinem Körper einiges zu, aber ich muss ihm jetzt gerade, ja, weil vieles auch körperlich war und so, ich muss meinem Körper jetzt gerade einfach ich mache nichts, was ich nicht absolut tun muss, aktuell. Ja? Also auch nicht rausgehen. Ich denke mir so, ey, rumliegen, schlafen, ich spiele die Shows, Show funktioniert alles, wir haben gestern eine geile Show gehabt, das geht alles, ja. Aber ich bin im absoluten Schongang. Ne? Und das ist ein bisschen meine Philosophie, immer so ein bisschen lieber, bisschen zu viel schon kurz, bevor es losgeht. Wie bei Verletzungen. So, ey, sobald ich da irgend so einen krassen Schmerz habe, ey, da wirklich nicht mehr reintrainieren, lass es lieber. Ich habe gar keinen Bock, krank zu werden. Ich habe gar keinen Bock auf Verletzungen. Ja, und das ist mein gesunder Umgang mit mir. Shoutout an meine Eltern. Ich muss sagen, ja, man hat ja immer so, manchmal so Sachen so, oh, das hätte man in der Erziehung schon ein bisschen besser machen können. Mama, Papa, ich habe hier gerade so ein Reel gesehen. Ich habe hier gerade ein Reel gesehen, warum habt ihr damals nicht dieses Reel auch gesehen? Ja, wie man das macht in der Erziehung oder das, ja? Aber Shoutout, where Shoutout is due, was ich auf jeden Fall bei uns zu Hause, bei mir, ich muss wirklich sagen, es gab sozusagen kein Konzept für Wehwehchen. Wehwehchen waren immer legitim. Ist echt nice, muss ich sagen. Also so, es gibt ja immer Stories. Ich finde gerade, ich glaube, so, ich würde jetzt mal ganz grob sagen, so ein Europäer, ja, Deutsche oder vor allen Dingen auch bei so osteuropäischen Freunden, die ich immer hatte, hatte ich immer das Gefühl, die sind so gnadenlos, die Eltern, was so Kranksein angeht und irgendwie trotzdem durchbeißen und krank in die Schule geschickt und naja, das ist keine Ausrede und du musst und heul nicht rum und so. Und bei uns, ohne Scheiß, ich habe sehr wenig oder schlecht geschlafen, war schon so, ja, okay, dann geh halt nicht in die Schule. Also so, ich hätte es sagen können. Ich glaube, ich habe es sogar ein paar Mal gebracht in der Oberstufe. Das so, ich will echt zur dritten Stunde erst hin. Und ich bin damit durchgekommen. Also das war dann so, naja, okay, dann halt nicht. Also schlechter Schlaf oder ich bin müde. Ich bin müde. Ich kann jetzt noch bei meinen Eltern mit ich bin müde kommen und es ist immer so, ah, du bist müde? Ja, dann musst du schlafen, dann leg dich hin. Es ist immer absolut legitim, ja, deswegen Shoutout an dir. Dann, ich habe das Gefühl, ja, deswegen achte ich an der Stelle ein bisschen mehr auf mich. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ja, meine Nase läuft so ein bisschen. So, wie gesagt, ich bin gerade in diesem Abwehrkampf, ich bin in dieser Abwehrschlacht, ja, und ich denke, ich werde es machen, ja, ich werde es schaffen. Ansonsten, vor der Aufnahme sitze ich hier gerade. Und das Geile ist, die haben hier so eine geile Espressomaschine, diese kleinen, ihr wisst, mit Kapseln, ne? Und ich setze mich hier an die Bettkante und ich schaue auf diesen Ulmer Hauptbahnhof. Ja, und ich sehe diese Leute da unten rumlaufen. Übrigens, wenn man so weit oben ist in einem Gebäude und so durchs Glas schaut auf die Leute, ich denke immer automatisch so ein bisschen, ja, die können mich aber nicht sehen. Und safe können die mich sehen, oder? Kann mir das jemand sagen? Weil es gibt ja auch diese Lichtreflexion. Ich weiß immer nicht, ja. Das wirkt immer so, als wäre man, also ich stehe so über denen, buchstäblich, ja. Und ich schaue auf die herab. Und die können mich nicht sehen. Ja, auf jeden Fall beobachte ich diese Leute, wie die da rumlaufen. Und ich habe diesen Ulmer Hauptbahnhof, ich trinke meinen Kaffee. Und ich denke mir so, ey, mein Leben ist echt gut. Ich habe echt, weil man hat ja immer irgendwelche Sachen, die einen beschäftigen, irgendwas, was noch gemacht werden muss, irgendein Stress, irgendeine Sache und so. Und dieses Ding, und ich habe das so oft gehabt, dieser komische Gedanke, ja, es ist ja nie so, und es ist so, ich bin jetzt nicht der Erste, der das ausspricht, ja, aber man muss es ja immer wieder sich dabei erwischen, dieser Gedanke, ich mache das und das fertig und dann komme ich in so eine problemfreie Zone meines Lebens. Das ist hier gerade alles nur Prequel. Das ist noch gar nicht mein Leben, ja, sondern ich erledige diese Dinge, dann ist endlich freie Fahrt für mich. Dann geht's endlich, dann beginnt die große Kaus-Kalanta-Show, ja, so aus der POV-Perspektive. Dann bin, habe ich es durchgespielt und dann die nächsten 60 Jahre einfach nur noch glatt durchrutschen. Dann wird das dieser Bobpfad, ja? So, ich bin gerade noch an diesem, ich laufe gerade, ich bin gerade beide Leute, die in diesem, naja, okay, wir nehmen eine Einer-Bob-Analogie, Alter. Ich gucke gerade kein Olympia, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt Einer-Bob. Wir nehmen eine Einer-Bob, ich steige jetzt um auf eine Einer-Bob-Analogie. Mir egal, ja? Wir sind in einer Einer-Bob-Analogie und ich, und so, ne? Und dann, ich bin hier gerade, als wäre das Leben so, ich bin hier gerade noch in diesem Part, wo ich so laufe mit diesem Bob, dieser Anschwung, dieser Anfangsding, ne? Ich fahre noch nicht, ich bin noch nicht im Eistunnel, wo alles glatt, easy laufen wird, wo ich einfach so, stellt euch mich jetzt in einem Einer-Bob vor, wie ich diese Kurven fahre, super, ja, Schnelligkeit ist sogar noch nicht mal wichtig, sondern einfach so fehlerfrei, Eis, glatt, problemlos, kein Sand mehr im Getriebe, kein nix, ja, so einfach glatt durchrutschen durchs Leben, so. Und dann erwische ich mich voll oft bei diesem Gedanken von so, ja, ich bin hier gerade noch beim Anlauf, ist ja alles Anlauf gerade. Ist ja noch gar nicht, ich bin da noch gar nicht im Bob. Ist doch gar kein, ist das schon Olympia? Ich bin doch gar nicht, ich nehme doch gar nicht teil am Leben. Da, ne? An diesem Dabeisein ist alles, der ganze Part. Ich bin noch nicht mal mehr, ich bin noch nicht mal dabei gerade. Ich bin noch am Anlauf, da bin ich. So. Und das fickt einen. Kleine, wie nennt man das? Spoiler. Kleiner Spoiler, der Gedanke. Ja, das bumst dich. So, weil es geht nie los, ja, und ey, es ist so krass, dass immer was ist. Also irgendwas im Leben sorgt dafür, dass du da nie hinkommst. Also du kommst da, es ist einfach nicht da, ja. Ich finde es immer so krass bei so Serien oder so, wo es dann irgendwie so ein, bei Narcos, kann ich mich erinnern, hatte ich voll den Gedanken. Bei Narcos war das so, falls du eben, ne, in irgendeiner Staffel, wen interessiert's? Auf jeden Fall gab es diese Mafia, ne, Bosse oder Narcos, die heißen einfach Narcos-Leute, oder? Jeder, der, ich glaube in Lateinamerika ist der Begriff für organisierte Kriminelle, sagen wir jetzt einfach Narcos, ja, und da ist dieser Typ und der hatte sich sein ganzes Leben so eingerichtet, dass das einfach diese, es gibt diesen Moment, so, dann wird das Geschäft legal und der hat alles perfekt organisiert und er wird dann diesen Exit hinkriegen und steigt aus dem Illegalen, ist dann aber reich, man kann alles legalisieren über irgendwelche Umwege, kann mich nicht mehr erinnern und so. Und es ist jetzt ein Spoiler für was auch immer, welche Staffel das war. Auf jeden Fall klappt's nicht und sein ganzes Kartenhaus bricht zusammen. So, und dann denke ich mir, echt krass. Der hat die ganze Zeit auf diesen Moment hingearbeitet, der ist schon Mitte 50, 60, dass das passieren wird und das wird ihm einfach, so, die nehmen ihn das weg, diesem hart arbeitenden Kokainhändler, ja, nehmen die ihm das, die haben ihm das weggenommen, ja, und im Climb, ne, jeder kennt das, ja, du machst diese Sachen und denkst, ja, okay, dann ist durch, dann, und schon beginnt das neue Thema, schon ist wieder irgendwas, ja, klar gibt's Dinge, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt wirklich eine schwierige Phase, das muss mal wegerledigt werden, das und das und das, so, ne, es macht ja schon Sinn, es ist ja auch nicht zu, das Tückische ist, diese Art zu denken, ist ja auch nicht zu 100% falsch, würde ich auch nicht sagen, hier, das ist ein sehr ausbalancierter Podcast, keine extremen Meinungen, ja, ist ja nicht zu 100% Fall. Es ist so, ist ja nicht umsonst, dass man diese Gedanken hat, ja, weil es manchmal schon so ist, ja, und ich denke, das ist bei mir so, ey, Mann, sich um diese verschiedenen Dinge zu kümmern, ja, was ich, ja, so die letzten 1,5 Jahre oder so, habe ich irgendwie, war ich viel in so einem Ding drin, dass ich mir dachte, okay, das und das, das würde ich gerne korrekt mich drum kümmern und das irgendwie organisieren und da Ordnung schaffen und so. Und das ist alles gut und ich profitiere davon gerade. So, es fühlt sich schon so freier und besser an. Aber andererseits ist es auch so, ja, ey, irgend so eine Fantasie von so und dann, das ist kompletter Bullshit. Also, und ich weiß, das ist kein neuer Gedanke. Aber ich find's trotzdem wichtig, dass ihr das gerade von mir auch nochmal hört. Ich find's wichtig, dass ich das euch auch nochmal sage. Nein, weil man erwischt sich immer wieder dabei, wie man in dieses Ding reingerät, wo man so denkt, so, ey, ja, das ist hier gerade nur Wie ist der Film? Click, Alter, den keiner gesehen hat, mit Adam Sandler, wo er irgendwie so eine Fernbedienung kriegt und er kann immer die Scheißparts seines Lebens vorspulen. Und am Ende merkt er, ich habe mein Leben verpasst. Weil er sich immer dachte, ja, okay, ich spule jetzt kurz dieses Jahr vor, dann habe ich endlich wurde ich befördert und dann kann ich das machen und das machen. Und währenddessen werden seine Kinder groß und seine Frau verlässt ihn und dann merkt er, ah, okay, ist ein gut, ey. Der Film hat eine wichtige Botschaft, Mann. Das ist einer der wichtigsten. Ich gehe all in meiner Kritik dieses Films. Einer der wichtigsten Filme. Sollte eigentlich bei IMDb auf Nummer 3 sein. Nach Shawshank Redemption. Ja, aber man wünscht sich immer wieder dabei. Und gerade eben dachte ich mir, okay, das und das und das noch machen oder was auch immer. Und es ist so, Mann, ey, das ist manchmal wirklich. Ich weiß, ey, nimmt es doch von mir an. Nimmt es doch von mir an. Wenn ich jetzt irgend so ein Wannabe-Guru wäre, der in eure Timeline gespült wird, gegen euren Willen, seht ihr dann irgendeinen Spaß, der euch irgendein Reel gemacht hat, wo er euch irgendwelche diese Sachen sagt? Klar, klar nervt der. Ja? Aber nimmt es doch von mir an. Ich versuche es gerade mir selber auch nochmal zu sagen. Das ist gerade einfach nur ein lautes Selbstgespräch. Das ist einfach, manchmal ist es einfach wirklich nur eine Entscheidung, sein Leben zu genießen. Dass man einfach sagt, ey, wie geil, ich sitze hier gerade, ey, ich gucke mir diesen einen Vogel an, ey, nice, Mann, ich bin echt am Leben. Krass, krass, und ich trinke dann irgendeinen Kaffee oder ich trinke einfach ein Glas Wasser und, ey, Mann, wie krass ist das? Ich bin hier. Ich hatte das als Kind, ohne Scheiß. Ich glaube, als Kind hat man noch viel mehr diese Verbindung zu dieser Erkenntnis. Ich hatte das manchmal als Kind. Das ist jetzt ein bisschen intim. Wollen wir? Jetzt ist ein bisschen. Ich weiß noch, ich habe diese Erinnerung, wie ich, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich war so 5 oder so, 6. Und ich hatte das öfters in dem Alter, das war so, glaube ich, vor der Schulzeit oder vielleicht erste Klasse. Höchstens bis zur zweiten. Und dann geht's verloren. Dann wird dir das genommen teilweise, Alter. Aber ich hatte das. Ich lag im Bett nachts und ich habe immer wieder. Ich habe immer wieder gesagt, boah, ich lebe. Krass, ich lebe, ich lebe. Und es hat sich so komisch, aber voll schön angefühlt. Ich dachte mir, und mir wurde so fast so schwindelig. Ich dachte mir so, boah, ich bin am Leben. Also, wie krass ist das? Es ist voll die Erinnerung, die gerade nochmal hochgekommen ist. Also, dieses Gefühl zu haben, so, dass man da einfach nochmal rausgezogen wird, dass man das nochmal von außen sieht und sich denkt, wow, oh, krass, ich bin hier. Ich bin in dieser Simulation. Ihr merkt es auf den letzten Beta, dass ich irgend so einer Alien-Verschwörung drin bin. Ja, es ist eine Simulation, Leute. Eigentlich leben wir woanders gerade und das hier ist gerade ein Computerspiel und wir sind Avatare von diesen eigentlichen Wesen, die wir eigentlich sind. Nein, aber ey, ohne Scheiß, man kann da hinkommen, ne? Man kann da wirklich hinkommen. Man kann da wirklich wieder hinkommen. Ja, okay. Und das, auf dieser Note, ja, auf dieser Note, ich wollte jetzt nicht hier wieder anglizistisch werden, leite ich über zu meinem Gespräch mit einem alten Freund von mir, ja, das ist der erste Nicht-Comedian auf dem Podcast. Wir haben den Teil vor, ich will jetzt nicht in den Kalender schauen, aber das war, doch, ich gucke jetzt in den Kalender. Na und? Na und? Ich gucke in den Kalender. Ja, wir haben den Teil am 3. Februar aufgenommen. Ich glaube, ich sag's auch auf der Aufnahme mit ihm. Also, das nur für einen Hinterkopf. Und ist jemand, den ich sehr mag. Und wir haben zusammen studiert. Wir werden auch noch mal mehr darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben. Das hatte ich eigentlich mir für die erste Folge vorgenommen. Dann ist es einfach irgendwie nicht passiert. Deswegen im zweiten Teil mit ihm besprechen wir das. Und er ist Journalist, der erste Nicht-Comedian auf dem Podcast. Und er ist Amerikaner. Es klingt irgendwie komisch, Amerikaner zu sagen. So als wäre man irgendwie in den 50ern. Er kommt aus Amerika. Ich habe ihn schon mehrfach verabschiedet an den Docks. Ich habe so meinen Hut abgenommen und ihn so in der Luft geschwungen. Gute Fahrt! Er kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Nee, ist ein super interessanter Mensch, super funny, so privat quasi funny, ist aber Journalist. Und ist komisch, das jetzt ein zweites Mal zu sagen, Alter. Ich kann nicht genug davon kriegen, von diesem Wort. Also, Deswegen, ich würde jetzt zu Ihnen überleiten. Ihr kennt die ganzen Showdaten, die ich, die sind ja wieder in den Shownotes, meine Solos. Im März bin ich halt die ganze Zeit viel unterwegs. Dann nochmal Ende April in Hamburg und dann Aufzeichnung vor allem 2. Mai Berlin. Und ich frage mich gerade, ob es noch was zu sagen gibt. Nee, bewertet bitte den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Meine Empfehlung für eure Empfehlung sind 5 Sterne. Das nur am Rande. Muss ich einmal sagen. Und jetzt gehen wir rüber zu dem Gespräch mit Dave Brannick. Viel Spaß. So, und wir sind im Gästeteil. Ja, ich habe heute einen besonderen Gast hier auf dem Podcast. Und zwar das erste Mal einen Nicht-Comedian. Jemand, den ich kenne aus meinem quasi früheren Leben. Ja, wir haben uns an der Uni kennengelernt, dazu später noch mehr. Er ist Dozent, er ist vor allen Dingen aber auch Journalist, arbeitet für die Deutsche Welle, hat fürs Jakobin-Magazin geschrieben, Euronews. Ich war auf deiner Website. Ich
Merkmal.
hab diese Website nochmal genau angeschaut. Bitte einen großen Applaus, den wir hier gerade nicht simulieren können, für Dave Brannick.
Es ist eine Ehre und ich werde als unwitzig als möglich sein, da kein Comedian
Ich glaub, das gelingt dir nicht. Ja, privat bist du einer der Leute, wo ich mir immer dachte, ach, er hätte auch Stand-up machen können. Also wir haben uns so einmal im Leben getroffen und ich bin diese Stand-up-Richtung gegangen und du hast das Seriöse gemacht, aber ich finde sozusagen, es hätte theoretisch auch andersrum laufen können. Ich finde,
Ja.
es wäre nicht so komplett absurd,
Und es
jedenfalls in
ist
meiner Wahrnehmung.
gar nicht, wie ich das jedes Tag überlege, wie es wäre, wenn es anders gegangen wäre.
Ja. Ja, wir sind bei dir zu Hause. Ich besuche gerade immer die Leute, bei denen ich zu Gast bin. Das ist gar nicht irgendwie, das ist gar nicht so dem Format geschuldet oder so, sondern ich habe irgendwie Lust, rauszukommen. Also Leute sind immer glücklich, dass ich so zu denen komme. Ich irgendwie so, nee, ich habe keinen Bock, zu Hause zu sein. Ich will raus hier. Ich will raus hier. Wir sind bei dir im Wedding und es ist jetzt. Die Folge kommt, oh, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wievielte das ist. Einen Moment, ich schaue mal nach. Am 23. Februar kommt die Folge raus. Und jetzt, um transparent zu sein, ist der 3. Februar. Und du kommst gerade relativ frisch aus den USA zurück. Ja, erzähl doch mal. Nein.
Gar nicht mal erzählt. Also, wenn man das nicht merkt, ich komme aus den USA.
Ja.
Also, ich war nicht einfach da. Ich habe nicht gedacht,
Stimmt,
jetzt ist
genau.
der perfekte Zeit für ein bisschen Tourismus. Ich will nach Minneapolis, um zu schauen, wie die
Wie ist.
Weihnachtsmärkte aussehen oder so.
Das wäre meine erste Assoziation mit Minneapolis, Weihnachtsmärkte. Wie geht's denen eigentlich aktuell?
Ja, also ich war auch nicht in Minneapolis
Du
oder nicht
kommst.
neulich. Ich komme aus New Jersey,
Genau, ja.
Ostküste und ja, ich war fast 3 Wochen da, also
Über Weihnachten einfach
über
Familie und
Weihnachten
sowas.
genau, habe
Ja.
Familie besucht mit meinem Sohn und Partnerin. Und es ist auch immer komisch, also es ist das zweite Mal, dass ich da war, seit den Rückkehr des großartigen Trumps, the Dealmaker.
Das musst du so sagen, ne? Das musst du jetzt mittlerweile so
Also,
sagen.
es ist
Ja.
vertraglich nötig,
Du
dass ich
willst
das.
ja nicht, dass deine Familie Probleme kriegt.
Genau,
Ja.
muss man es so formulieren.
Der Retter der
Und
Nation, ja.
alle fragen mich, ja, wie ist es, wie schlimm ist es? Und ich muss immer sagen, ja, es war mega schön, irgendwie. Auch
Es fühlt
weil
sich komisch an, ne?
es
Dann.
fühlt sich komisch an.
Ja.
Also, teilweise, ich glaube, dass es, also es gibt viele Länder, wo es scheiße läuft, aber trotzdem, viele Menschen leben einfach weiter und schöne Sachen, ganz normale
Ja.
alltägliche Sachen, auch tragische alltägliche Sachen immer noch passieren. In den USA, ich glaube, es ist wirklich so stark abhängig von, wo genau du bist, wie viel man merkt, ah, was ist eigentlich los hier? Also man
Ah,
merkt
okay.
auf jeden Fall Sachen, auch in New York, wo es eher ruhig ist, würde ich sagen. Ich war auch, wie gesagt, in New Jersey, New York und Philadelphia.
Ist alles Ostküste. Philadelphia ist ja
Genau.
auch nah an New York,
Ja,
ne?
2 Stunden entfernt oder
Ja,
so.
ja.
Man merkt trotzdem relativ viele Sachen. Also es ist unglaublich teuer. Also die Wirtschaft ist echt ein bisschen
Ah,
kaputt.
okay. Diese Tariffs und sowas, hat das sozusagen zu Teuerungen
Wer
beigetragen?
hätte das gedacht? Es hat nicht geholfen.
China doesn't pay for it.
No, China didn't pay for it. Oder mindestens nicht mich. Also yeah. Ich habe kein China also Geld bekommen. Also
komisch.
Muss vielleicht ein bisschen länger warten, wird ja. Alles gut. Aber auch vor den also.
Ach krass, das habe ich so jetzt noch gar nicht gehört. Einfach sowas rein Wirtschaftliches, dass es quasi eine Inflation gibt, also dass es einfach diese Teuerung gibt.
Genau, also es ist wirklich schon seit, also das ist auch ähnlich wie hier, also eigentlich seit Corona und dann dem Krieg in der Ukraine, also es ist alles teurer überall geworden und New York war immer schon teuer oder diese Ecke war immer schon teuer. Aber jetzt ist es wirklich, man hat das Gefühl, du verlässt dein Haus und du verbrennst einfach $50 irgendwie, bevor du irgendwas machst. Oder wenn du irgendwas machen willst, musst du viel Geld ausgeben, einfach einkaufen.
Yeah.
Alles ist viel teurer als
Gastro vorher. Und sowas ist ja auch dann sozusagen das, wo man es auch voll spürt.
Man muss auch doppelt bezahlen, weil man muss dann Trinkgeld geben in den USA. Deswegen
ach, das ist eine krasse Trinkgeldkultur. Ah, ne? Das ist so ganz, ganz klar mit eingerechnet.
Ja. Also das merkt man. Und dann habe ich auch also Freunde und Familie, wo die kennen Leute, die dann, wenn man in der akademischen Bereich arbeitet oder in der wissenschaftlichen Bereich arbeitet, viele da waren tatsächlich betroffen von dieser krasse Elon Musk Kurzungen, genau, Doge. Warum soll man dann Geld ausgeben für Forschung? Also Forschung ist schlimm.
Was ist das, Nerds?
Ja, wer will dann Krebs löschen? Also schon, wir lassen es.
Warum baut ihr nicht alle geile Raketen? Das ist, das ist coole Forschung.
Das ist cool. Wir können dann Krebs an Mars kriegen. Das wäre viel besser.
Ja, genau.
Also dann merkt man einen Unterschied und tatsächlich auch New York selbst, wenn es nicht so krass wie andere Bundesstaaten ist. Also Eis ist immer noch da unterwegs und es ist so Multikulti da, dass also ich habe Freunde, die tatsächlich Leute kennen, die dann jetzt weg sind. Also,
ach wirklich?
Ja.
Okay, also, aus New York?
Ja.
Die quasi, also das Ding ist ja, was ICE ja sagt, oder es sind quasi immer sozusagen undocumented Leute, aber das sind ja Leute, die leben teilweise 30, 40 Jahren, ihr Leben schon dort und so und also die sind dann wirklich raus aus dem Land sozusagen, die haben die geschnappt.
Also es ist eine bisschen von was ich mitbekommen habe, und das ist eher wirklich kleine Anekdote und keine Statistik irgendwie, es ist eine Mischung von Leuten, die tatsächlich von ICE dann quasi genommen würden und rausgekickt würden und dann, es gibt auch in New York, die haben Netzwerke, wo keine Ahnung, es ist wie eine WhatsApp-Gruppe, man sieht ICE vor einer Schule oder irgendwas und dann die Muttis kommen und versuchen die dann also ein bisschen zu helfen irgendwie, die Leute, die unter Stress sind und auch dann viele Leute, die dann die Möglichkeit haben, also den USA zu verlassen und haben keinen Bock mehr, weil die Angst haben. Die würden das lieber selber machen, als in irgendein Knast landen und gar nicht wissen, wo dann in irgendwie El Salvador in ein also KZ-Lager quasi landen.
Ja, da wurde so eine krasse Unsicherheit geschaffen, dass man sich denkt, ja, auch wenn ich jetzt nicht geschnappt werde, morgen oder dieses Jahr oder nächstes Jahr, ich habe gar keinen Bock, in dieser Atmosphäre zu leben. Also
genau.
Das wirkt ja schon genug, wenn du einfach massive Unsicherheit schaffst, was Zukunft angeht. Ja, okay, ich kann hier nicht mehr planen, einfach. Also, was ist das hier gerade?
Und es ist auch, also, es ist ein bisschen egal, wie lange du in den USA lebst oder ob du tatsächlich ein amerikanischer Staatsbürger bist oder nicht.
Yeah.
Weil das ist eisegal. Solange es eisegal ist und du kriegst vielleicht trotzdem Stress oder die haben dann neulich einfach zwei weiße Armees ermordet. Also was willst du denn machen? Also deswegen, aber ich glaube, wenn ich da war, ich habe mit Familienfreunden darüber gequatscht und diese Sachen gehört, aber ich glaube, wenn ich einfach ein Tourist wäre, dann hätte ich eigentlich,
nichts
außer wann, es ist ein bisschen teurer als letztes Mal, nicht so viel bemerkt.
Mhm.
Eigentlich.
Okay, krass. Also, aber das finde ich schon ein interessanter Unterschied zu, ich weiß noch, wie wir im Sommer geredet haben, da warst du auch vor kurzem in den USA.
Ja.
Kann das sein, du warst so Frühling 25 schon
ja,
da?
Ja, ich war schon Im Sommer, vielleicht war es schon Juli oder
Ah,
so,
okay,
oder
da
Juni.
warst du da und, ja, und als wir da gequatscht haben, da war das noch so, also aus meiner Erinnerung, dass du so meintest, man merkt eigentlich gar nichts. Also da war noch sozusagen, das war noch so frisch und Eis war noch nicht so ein Thema. Ich stecke da jetzt nicht so drin, aber irgendwie diese crazy Welle hat noch gar nicht angefangen. Und da
Genau,
war das noch so eine
also
Phase,
es war immer noch sehr teuer, also
ja.
das ist nichts Neues irgendwie. Es ist auf jeden Fall
Ist ein
inzwischen ein
Trend,
bisschen
der
teurer
so,
geworden.
ja.
Aber Eis war nicht so richtig im Gang wie jetzt. Die haben ja auch inzwischen ganz viel Geld gekriegt und viele Forderungen und so und haben dann viele, viele neue Leute geholt irgendwie. Und du kriegst ein Ein-Tag-Training und eine Waffe und viel Spaß.
Ey, das ist doch dieser absolute Traum von so, wenn man jetzt so, ne, aus deutscher Perspektive, wenn man, ne, ich kenne nur diese Begriffe für so Rednecks oder für so,
How dare you?
ja,
Das geht gar nicht. Schon
unsere
wieder Rassismus. Das muss ich hier erleben in meinem eigenen Heim. Oh Gott.
Nein, aber für so, ich meine, ich hatte da so Sachen gesehen, ja, dass sie so, die haben ja, glaube ich, so targeted Ads, die sich richten an Leute, die so Bro-Podcasts hören und UFC gucken, also quasi
Manosphere Nazis.
Manosphere, bla bla, also jetzt, weil das der bekannteste ist, ja, Joe Rogan ist ja noch so das absolut softeste innerhalb dessen, so, also Joe Rogan quasi so ein bisschen als Einstieg vielleicht in diese Welt oder so und dann geht's los mit irgendwelchen Militär-Podcasts und Männlichkeitsgeschichten und so und das ist dann das, und manchmal sieht man diese Eis-Typen, also diese Handyaufnahmen und du siehst die Typen und es ist irgendwie finde ich immer wieder so interessant im Leben, das ist eine generelle Sache, die ich immer mehr feststelle, wie früher dachte ich immer, die Welt ist sozusagen oder Menschen sind komplizierter als so der erste Eindruck, aber irgendwie finde ich Klischees sind so oft wahr. Also du siehst diese Typen und die sehen exakt so aus, wie man sich die vorstellt. Also das sind so wie in einem Hollywood-Film gecastet, so ein quasi fast, die sehen so aus wie in dem Film von DiCaprio, wo, One Battle After Another. So, also das sind genau solche Charaktere, einfach so das Gesicht, einfach. Das klingt so oberflächlich, aber dass dann diese Typen rumlaufen und ja.
Ja, es ist, ja, leider denkt man, ach, und ich lebe schon seit 11 Jahren in Berlin und ich habe ganz viel Zeit irgendwie also benutzt, gegen Stereotypen von den USA zu kämpfen. Und manchmal denke ich, ach, Alter, was für eine Zeitverschwendung. Also genau das sind wir. Aber es ist auch da, es ist irgendwie komplizierter und dümmer, als man denkt. Also die zwei Typen, die Alex Preti, der eine Typ erschossen haben, die sind Latino, die ICE. Also es ist auch, die sind nicht alle
Ja,
irgendwie
voll.
Aryan Heroes oder was auch immer. Dieses Ganze, was genau bedeutet meine Ethnizität und alle, also es ist verwirrend. Wir haben tatsächlich nicht nur Kanye, aber wir haben Black Nazis in den USA. Wir haben alles. Also man kann alles sein. Und es ist verwirrend und deprimierend, aber oft einfach genauso dumm und einfach, wie man denkt.
Ja, voll, voll. Ich finde dieses Phänomen immer interessant von so Leuten, die aus der gewissen Minderheit sind und dann quasi die Seite auf eine Art wechseln und irgendwie so. Ne, es gibt ja auch so Leute, die sind in der AfD, es gibt diesen Typen, der wurde mir letztens angezeigt, so ein Schwarzer, ich weiß nicht, ob er irgendwie offiziell in der AfD ist. Ne, ich glaube schon. Also so ein Influencer auf jeden Fall, der ein Buch auch geschrieben hat. Dann habe ich noch ein, zwei andere Leute gesehen. Oder Bushido macht mit diesem Finanzinfluencer jetzt irgendwie einen Podcast. Ne, ich weiß nicht, und es ist irgendwie so ein interessantes Phänomen von so, ich habe das Gefühl, ich habe mal längere Zeit her mal was gesehen von so einem Typen, der über das 70er, 80er Jahre, ein Schwarzer, der über Polizeigewalt und sowas geredet hat. Und er meinte, am meisten hatten wir Angst vor schwarzen Polizisten, weil es diese Dynamik gibt, diesen noch härter, um quasi dadurch den Weißen oder den anderen zu beweisen, ich bin wirklich einer von euch. Guck mal, wie absolut quasi unbarmherzig ich gegen meine Leute vorgeht. Es gibt auch, glaube ich, so einen Typen, das ist ein bekannter,
den habe ich ein paar Mal gesehen auf YouTube bei so Piers Morgan oder so, so ein quasi israelischer Influencer, der aber in der israelischen Armee gedient hat und so crazy, so krass pro Israel, also ne, der ist aus Israel und für die IDF und all das und er ist Araber und er ist sozusagen so krass hardcore gegen Palästinenser, also so richtig klarstellen. So.
Die müssen es verdienen. Ich bin richtig hier. Ich bin einer von euch oder mindestens nicht wie die anderen.
Irgendwie. Genau, genau. Ja. Und dass man dann nochmal so, nochmal härter in diese Richtung geht. Ja, krass. Okay. Und das Interessante an dir ist ja auch, wir waren letztens, ist auch schon wieder 2-3 Monate her, wir waren im Stadion. Oh, ja. Du warst meine erste, du warst meine erste Stadionerfahrung. Nach 11 Jahren in Berlin leben war ich das erste Mal bei Union Berlin. Ich sehe hier auch gerade einen Becher.
Ich trinke aus meinem Union-Becher, aus meinem Partnerin hasst.
Du bist ja wirklich Fan. Bist du eigentlich, ich habe es vergessen, bist du Mitglied im Club?
Ich bin Mitglied, habe keine Dauerkarten, aber ich bin Mitglied und ich bin wirklich einer der Arschlöcher, der sagen kann, ich war in die gute alten Zeiten in der zweiten Bundesliga dabei, als wir sehr mittelmäßig gespielt haben und nicht jetzt in der glorreichen Zeiten, wo wir mittelmäßig in der ersten Bundesliga spielen.
Du kennst auch die mittelmäßig zweite Bundesliga-Zeit. Ja, krass. Ja. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du Union Berlin-Fan, also gab es da irgendwie so ein...
Ja, also ich bin wirklich schon seit fast, also solange ich erinnern kann, also mein Gedächtnis ist nicht so schlimm. Seit ich irgendwie 15 bin ich eine große Fußballfan und ich habe in den USA schon Dauerkarten bei den New York Mannschaft gehabt.
Wie heißt die?
Die heißen jetzt leider Red Bull New York. Also die waren von Red Bull gekauft, eigentlich vor Leipzig. Also,
ah, okay.
Und das ist mega peinlich. Und damals, wenn man ein Trikot tragen würde, also niemand kannte die und man denkt, arbeitest du für Red Bull oder sowas?
Warum? Ah, okay, also, das ist, als wäre das so eine Filiale, Red Bull in New York. Also, irgendwie.
Und deswegen hasse ich Red Bull. Aber trotzdem war geil. Also Thierry Henry hat da gespielt und so.
Ach so,
und
ach echt? Okay.
Ja, ja.
Das waren so die ersten europäischen Stars, die so
das ihre Karriere dort... Das war wirklich die erste Welle
mit Beckham.
War, ja, ja. Ach, stimmt, damals Beckham hat er in damals. Los Angeles gespielt.
Yeah.
Und das erste Mal, dass Beckham in New York spielte, die haben dann 60.000 Karten in ein NFL-Stadion gekauft. Ah, krass, und ich war da mit irgendwie 40 Leuten aus meiner Highschool. Also das war schon...
Ah, das war so ein Event so...
Ja, ja. Seitdem ist alles dann schlechter geworden. Das war der hohe Punkt meines Lebens auf jeden Fall. aber ich war immer ein großer Fußballfan und damals habe ich auch ein bisschen über Fußball in New Jersey und auch den USA-Nationalmannschaft geschrieben.
Irgendwie. Ach, in der Schule, in der Schulzeitung dann, oder?
Nee, für eine Lokalzeitung.
Ach irgendwie. Krass, okay.
Und dann,
also, das ist interessant, weil, dann hattest du quasi deine Anfänge mit Journalismus, also du hast schon sehr früh angefangen.
Ja, aber das war wirklich nur, weil es Spaß machte und es war
ja, klar, aber das ist der beste Grund.
Ging als irgendwas.
Ich habe das nur gemacht, weil es meine Leidenschaft ist, sonst gab es gar keinen Grund.
Ja, okay, wenn du das so formulierst. ich habe das wirklich, also ich habe wirklich, ich war nur durch die dann Pressekarte bezahlt. Also ich habe das nicht für Geld gemacht damals.
Ach geil, aber dann konntest du umsonst zu den Spielen.
Genau, ja.
Ja, das ist doch irgendwie, also das ist doch mega geil als Jugendlicher, das hingekriegt zu haben.
Wirklich cool und damals, ich habe gar keine Ahnung, wie es jetzt ist in MLS in den USA, aber damals war es wirklich... Also mit Henry und so gab es Interesse, aber trotzdem, es gab nicht so viele Presse.
Mhm.
Also als wirklich 17-Jähriger, 18-Jähriger, könntest du reingehen und Thierry Henry eine Frage stellen nach einem Spiel oder so.
Ach wirklich?
Ja.
Das war so quasi so ein Kindersport für die Amerikaner. So.
Ja, ein bisschen schon, oder es war einfach...
Also das, was hier Football ist... So, Football ist ja hier auch so komisch.
Ein bisschen fast. Anders. Es gab trotzdem 20.000 Leute im Stadion oder so.
Hier wahrscheinlich auch.
Ja, ich glaube, in Berlin
bei Football.
Adler oder was auch immer haben nicht 20.000 im Stadion.
Ah, okay.
Aber trotzdem ein bisschen ähnlich, wie ein wechselnder Sportart und so.
Mhm.
Und alle wollten dann, ja, die 10 Reporters wollten alle Henri was fragen und vielleicht könntest du dann ihnen eine Frage stellen und wenn du irgendjemand anderes was fragen, könntest du dann 20 Minuten mit den anderen Spielern quatschen, weil niemand hat Interesse an den anderen. Die arme andere Spieler.
Ich stelle auch so daneben. Wie, aber hast du mit Henri quasi,
könntest du ihm einfach Fragen stellen und so. Es war nicht, es war über das Spiel, das man gerade gespielt hat und nicht, hey, was machst du nach dem Spiel? Brauchst du einen Freund, der irgendwie 10 Jahre jünger ist als dich oder so? Das.
Wie war die EM 2000 für dich?
Das war schon cool und ich bin damit ein bisschen geblieben, aber als ich in Berlin kam, also das erste Fußballspiel, das ich gesehen habe, war tatsächlich ein Hertha-Spiel und fand es cool. Ich habe nichts gegen Hertha, aber ich habe einen Kumpel, der mich eingeladen hat zu Union. Es war einfach eine total andere Atmosphäre und viel spannender. Und seitdem bin ich einfach immer gegangen.
Ach krass, okay. Und wie ist es quasi, ich kenne Fußball in den USA, verbinde ich aus Filmen und Serien immer damit, es ist entweder krass unpopulär und es wurde traditionell irgendwie immer bei Frauen gepusht. Kann das sein, dass es irgendwie so in Anführungsstrichen so ein Frauensport irgendwie dort ist, dass also Mädchenfußball da größer ist?
Ja, also oder? Mädchenfußball und Frauenfußball ist, also die Nationalmannschaft der Frauen ist unglaublich erfolgreich.
Genau, die sind ja top der Welt.
Ja,
so mit, woher kommt das?
Also für Jahre war es so, also jedes Kleinkind, oder nicht jedes Kleinkind, aber viele Kinder, meiste Kinder, die einen Sport spielen, fangen an mit Fußball.
Egal, ob jung oder Mädchen.
Du kannst wirklich sehr jung damit anfangen, du lernst ein bisschen Teamsport und dann, es war oft so, dann die meisten Jungen irgendwann wechseln zu den anderen Sportarten. Zum Baseball oder Football oder Basketball oder was auch immer.
Okay, ja.
Und das ist schon ein bisschen Altmode. Jetzt ist Fußball wirklich sehr populär. Das Ding ist, Fußball ist sehr beliebt, aber der Lokalliga, dieses MLS, ist nur Mitte populär irgendwie. Also die Leute würden viel lieber dann zu Hause Barcelona schauen oder Premier den League WM oder was auch immer, Amis lieben dann erfolgreiche Mannschaften. Und die sind wirklich, also ich habe so oft mit Leuten geredet, die sagen, warum soll ich dann ins Stadion gehen und sehen ein relativ gutes Spiel, wenn ich dann die beste Spieler der Welt sehen können auf den Fernseher. Und jede andere Liga in den USA ist der Beste von dieser Liga. Basketball, NBA ist der Beste. Stimmt, oder Eishockey oder NFL oder Baseball oder was auch immer. Und dass so viele Migranten gibt, also der populärste Mannschaft in den USA ist immer noch der mexikanische Nationalmannschaft.
Also,
wenn man den Fernsehzuschauerzahlen anschaut und so.
Ach, okay.
Weil also es gibt einfach so viele Leute mit Migrationswurzeln, die lieben Fußball, aber die lieben Fußball von wo die herkommen. Also deswegen, also ich könnte wirklich dann 8 Stunden über den kommenden WM meckern irgendwie. Aber deswegen ist es schade, weil eigentlich ist Fußball schon relativ populär und es könnte sehr erfolgreich sein, weil es gibt einfach so viele Leute, also so viele Migranten in den USA. Du kannst wirklich fast jeden Stadion fühlen mit Leuten, mit Wurzeln von irgendeinem anderen Land, das mitspielt. Es ist einfach so teuer, dass niemand wird das leisten, dahin zu gehen.
Ach so, genau. Das wär schon fast meine nächste Frage. Jetzt die WM, die kommt, weil ich habe irgendwas gesehen. Du hattest für ein neues Magazin geschrieben. Und ich meine, ich glaube, das war hinter einer Bezahlschranke oder was auch immer. Ich habe jetzt den Artikel nicht lesen können. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, die Tickets sind deutlich teurer nochmal irgendwie. Und das ist so, ist das so quasi die Hauptkritik an dieser WM? Oder was ist jetzt, es ist so komisch, dass diese WM jetzt kommt. Für mich ist auch immer, wenn WM kommt, bin ich immer überrascht. Ach krass, sind ja wieder 4 Jahre so vergangen. Und jetzt ist in den USA in dieser Zeit.
Ja.
Was kommt auf uns zu?
Ja, ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, aber ich bin auch Sportjournalist.
Genau, deswegen habe ich den Einstieg über Fußball eigentlich gemacht, weil du schreibst sehr viel über Sport und vor allen Dingen über Fußball dann so, ne? Das ist der Hauptbereich von.
Es gibt viele Gründe, warum dieses WM wird entweder komisch oder schlimm oder eine wunderschöne Mischung von beides irgendwie. Yeah. Es ist teuer, also viel, 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 viel teurer als also wirklich jede andere WM.
Echt? Okay. Ja. Also kannst du Zahlen im Beispiel irgendwie, was ist so normales?
Also die haben ein neues System, wo es ist nicht einfach, okay, die wirklich gute Karten sind $200 und die okay Karten sind 150 und wenn du wirklich hoch da oben sitzt, 400 Meter entfernt, ist es $50 oder so. Hm. Es heißt Dynamic Pricing, das ist überall in den USA für Konzerten
so,
oder Sportarten.
Ach so,
das ist
wie so ein Aktienkurs immer so.
Genau.
Yeah.
Und das heißt, wenn du offiziell durch FIFA für ein, also es ist immer ein Lotto, wer die Karten kriegst oder so, wenn du was für den ganz normalen Preis kriegst, es ist teurer, als es immer war.
Also du meinst, diese 50-Euro-Tickets sind jetzt?
Ja, die sind jetzt 200 oder so.
Ach so, vierfach.
Es ist wirklich fast vierfach,
wow.
Aber es ist nicht lächerlich, unglaublich, man will kotzen. Es ist zu viel und das finde ich gar nicht gut.
Ja. Yeah.
Aber es ist trotzdem, man könnte vorstellen, man könnte das bezahlen.
Jeder kann sich das noch kaufen.
Ja.
Also es ist gerade so, dass
nicht
es
jeder,
so wehtut.
Aber es ist
das
machbar.
So, okay,
ja.
Dann komme ich.
Du sagst, okay, es ist WM, ich mache das. Aber dann gibt es dann dieses irgendwie Reselling-Plattform durch FIFA, wo also die nächste Runde, wo du was kriegen kannst, die sind teilweise tausende Dollars pro Karte. Irgendwie.
Tausende, okay.
Und die sind, die Mentalität da ist wirklich, jedes WM-Spiel ist wie der Super Bowl. Und jedes Mal, es ein Super Bowl gibt, Amerika ist einfach krank. Und wir sind so kackt, dass wir finden es gut, wenn wir viel Geld für was ausgeben müssen. Weil das heißt nicht, dass wir schwach sind und die Reichen uns, also die Reichen uns eigentlich besitzen und haben all die Macht der Welt. Es heißt, es lohnt sich. Es ist gut, dass wir...
Ich bin mit 60.000 Gewinnern im Stadion.
Genau.
Das ist, ja,
also
geil, wie viel Geld hier gerade entsteht für jemand
gut,
anderen.
Es ist gut, dass es kostet $10,000, ein Super Bowl-Ticket zu kriegen.
Das sind normale Preise beim Super Bowl. Also
das ist auf der Höhe Ende des Spektrums.
Aber normal wäre
immer,
2.000 Euro
ich denke schon,
für
ja.
Super Bowl.
Ja.
Krass, ja.
Aber das Ding ist, ein Gruppenspiel Kasachstan gegen Ivory Coast ist nicht the Super Bowl.
Ist einfach nicht. Ist kein, kein Diss an Kasachstan und Ivory Coast, aber ist es nicht das Gleiche?
Es
ist
nicht das Gleiche. Und es ist schlecht, dass man so viel Geld für Super Bowl-Karten ausgeben muss. Es ist nicht gut, dass normale Fans das nie erleben würden.
Yeah.
Also das ist alles schlecht. Und es ist auch ein größere WM als sonst. Also es ist jetzt 48 Mannschaften in drei Länder, USA,
stimmt,
Mexiko, Kanada. Das ist dann ein riesiger logistischer Clusterfuck, wo du dann überall hinfliegen musst. Und das heißt auch, also der beste Ding, wenn die dann die WM große gemacht haben, also und jetzt gibt es 24 Mannschaften statt 16, das haben die schon seit fast 10 Jahren also verbreitet, der AM, die Euros sind jetzt mehr Mannschaften.
Ja.
Und man kann sagen, ja, die Niveau ist ein bisschen niedriger geworden oder die Quali-Spiele sind nicht so wichtig wie sonst, aber es ist geil, dass Island und, also wie sagt man, Wales. Dabei sind und so, weil die Fans sind echt cool und die haben die Stadion gefühlt von
diesen
kleinen
Underdog-Mannschaften, da sind
genau.
Die Fans, die überlegen sich immer noch was extra, so was könnt ihr noch ins Stadion bringen, so weil wir wissen, unser Team ist braucht noch solche Moves.
Und die sind immer noch stolz dabei zu sein, also die deutsche Fans denken, ja, wenn wir nicht gewinnen, ist scheiße und nicht, wir sind zufrieden, einfach hier zu sein.
Ja, diese Fans sind so richtig dankbar, die sind so wirklich dabei sein, ist alles, egal. Wir sind als Gruppendritter ausgeschieden.
Ja.
Wir waren nicht der Letzte.
Wir sind mega stolz drauf.
Wir haben einen Punkt geholt gegen Portugal. Wir holen die immer einen Punkt gegen Portugal. Das ist so deren Leistung. Ja.
Und das wäre eigentlich, ich finde es eigentlich geil, dass jetzt Kasachstan und Curaçao da sind, aber die Fans werden nicht dabei.
Meinst
auch
du?
Weil, also teilweise, weil...
So reiche Kasachstaner, die in den USA leben, so?
Es gibt relativ viele Länder, die in den WM spielen, wo Fans gar nicht in den USA einreisen dürfen, weil wir ein rassistisches Migrationssystem haben.
Stimmt.
Also selbst wenn ein extrem reicher Iraner wollte nach den USA, sorry, you're on the list. Das geht gar nicht.
Ich meine, die haben eine riesige Diaspora innerhalb der USA, aber das finde ich eh nochmal interessant.
Also L.A., sie spielen in L.A. und es gibt hunderte, tausende, also persische Iraner. Leute da. Also die werden, also Iran ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber Haiti. Haiti ist auch auf der Liste, wo die nicht dahin dürfen. Es gibt auch eine relativ große Diaspora in den USA, aber trotzdem ist es cool, dass es also Länder gibt, wo man normalerweise bei so einem großen Ereignis nicht sieht und dann die Fans dürfen gar nicht
miterleben. Ja, das ist echt also komisch.
Es ist scheiße.
Also es ist eine neue Situation. Ich glaube, das gab es vielleicht sogar noch gar nicht, oder? Dass es irgendwo eine WM stattfindet und das Gastgeberland hat so viele Travel-Bans gegen Länder, weil bisher waren alle immer so, nein, kommt her, wir präsentieren uns von unserer besten Seite.
Ja.
Hier ist alles. Russland war ja, glaube ich, auch mega gastfreundlich.
Die wissen, wie Sportswashing funktioniert.
Genau.
Also Trump macht wirklich genau das Gegenteil.
Ja.
Also er ist schlechter als sonst. Er sagt, fick euch. Also,
er ist schlechter als Hitler. Hitler hat ja auch die Olympiade 36 genutzt, dass alle sagen, hey, Deutschland ist chillig.
Okay, wir sind genau bei 27 Minuten in der Aufnahme, als du einen Hitler-Vergleich gemacht hast. Ich wollte das timen.
Und auch, dass Hitler chilliger war als Trump.
Ja, das sagen wir oft, aber ohne Mikros. Aber,
aber so wird das benutzt eigentlich.
Ja, Hitler hat das quasi erfunden. Also
hat er das erfunden, würdest du sagen?
Oder das also ist der größte, stärkste, moderne Beispiel von Sportswashing, diese 36 Olympiaspiele. Yeah. Und genau, Trump macht genau das Gegenteil. Mhm. Also Leute aus der Trump-Regierung sagen einfach, ja, gut, wenn Leute uns besuchen, aber nicht zu lange bleiben, hau ab oder so. Und wer will uns dann kritisieren irgendwie? Also ich verstehe, wenn niemand Lust drauf hat. Und ich finde es wirklich dreist, dass es so wenig Gegenwind gibt. Also mindestens bei Katar gab es diese Boykott-Katar-Bewegung. Mhm. Es war zu wenig und zu spät, aber das war richtig. Also mehrere Menschen sind gestorben im Stadion in Katar.
Wurden die nicht ins Stadion eingebaut? Gab es nicht sogar das? Oder ich weiß nicht, ob es symbolisch war. Es gibt ja, also zum Beispiel, als die chinesische Mauer gebaut wurde, da ist es so, dass ganz viele tote Bauarbeiter, die bei den Bauarbeiten gestorben sind, wurden in die Mauer begraben, quasi. Und ich weiß nicht, ob das ein Joke war von jemandem oder ob das einfach buchstäblich so ist, dass die Leute... Das ist richtig böse, aber dass die Leute in das Stadion in Katar eingebaut wurden. Aber ich glaube, das ist gerade Quatsch. Ich glaube, die haben sich schon die Mühe gemacht.
Das ist wahrscheinlich Quatsch.
Ja, die haben schon die Mühe gemacht, die Leute noch rauszutragen und dann irgendwo.
Aber es ist wirklich so, wie du meintest, wir haben extra Aufmerksamkeit. Wir wollen zeigen, wie gastfreundlich wir sind. Wir sind keine böse Nation, wir sind kein Rogue State, wir sind genau wie die anderen Länder. Komm vorbei, Presse und reiche Fans und so. Und USA ist ein bisschen scheißegal. Vielleicht würden wir dann Kanada vor dem Eröffnungsspiel angreifen. Schauen. Also, das ist schon verrückt.
Das ist schon krass. Also, das habe ich jetzt auch schon oft gehört, aber das ist auch der erste Gedanke, also was man sich auch sofort denkt, dass man so alles, was Leute, die US-kritisch waren, immer über die USA gesagt haben, was schon fast, also so US-kritisch, dass man sagt, oh, jetzt wird's aber mir verschwörungstheoretisch, oh, also jetzt siehst du aber nur das Böse. Mhm. Das ist so alles so jetzt in so offen und einfach Mask off und einfach nur noch so, so sind wir.
Willst du was machen? Mach was. Also, und niemand macht was. Merz sagt, ja, bitte, mein Herr. Also,
Ich find's so krass. Ich habe letztens so einen Ausschnitt gesehen aus so einer Talkrunde, und dann sitzen da, ich glaube, da war Omid Nuripur und Norbert Röttgen und noch Carlo Massala, das ist immer dieser Sicherheitsexperte, der in jeder Talkshow sitzt und so. Und die haben irgendwie über Grönland und all diese Situationen geredet. Und ich kann die Leute jetzt nicht zitieren, oder genau sagen, aber der allgemeine Ton dieser Diskussion war, da können wir nichts machen. So, das ist so jetzt. Wir sind halt in einer Abhängigkeit. Und es ist so interessant, dass so, das sind alles Leute, die so Transatlantiker sind und immer gepusht haben, immer gesagt haben, hier egal wie, quasi, wir sollten Abhängigkeiten in Russland, China verringern. Und wenn man sich nach Westen verlagert, dann wurde das nie als Abhängigkeitsverhältnis überhaupt definiert, sondern Kooperation oder so. Und jetzt sind die so quasi am Ende mit ihrem Latein. Also die sind wirklich so, ja, nächster Tipp ist, ja, jetzt sind wir offiziell eine Kolonie. Also ja, also die haben so gar keine Strategie.
Ja,
also die,
ja.
haben so, die haben nur das, die haben nur das, egal was die USA macht, wir sind dabei. Und jetzt ist die USA mega dreist und jetzt sind die so, ja, jetzt sind wir, gut, jetzt sind wir eine, jetzt ist es halt so.
Jetzt ist es halt so. Das ist wirklich der deutsche Slogan. Jetzt ist es halt so. Wir können nichts verbessern. Das ist unser Leben. Aber das finde ich besonders frustrierend, weil also März und teilweise wegen dieses Druck und die langjährige Druck von dieser Atlanticist-Blase sagt ständig, deswegen müssen wir dann in unsere Verteidigungssysteme und Waffen investieren. Wir müssen eine Führungsposition in Europa nehmen. Mhm. Wir müssen dann unsere Militär wieder stärken. Aber die haben keine Ideen. Also ja. Wie kannst du dann eine Führungsposition nehmen, wenn du keine Ideen hast? Du hast keine Strategie irgendwie. Es ist einfach, wir brauchen einfach mehr Waffen. Wofür? Weiß nicht.
Ja.
Aber wir brauchen den.
Ja, wir brauchen die und vor allen Dingen dann auch noch, nicht nur, dass wir die brauchen, sondern dann ist es auch viel so, also ich meine, ich bin ja komplett gegen Aufrüstung, aber vieles ist auch so, ja, aber gibt es dann zumindest eine klar europäische Komponente innerhalb dessen, ja? Also mir wäre, also wenn man so über eine europäische Armee reden würde oder das wären komplett europäische Rüstungsprojekte oder so, aber dann geht es darum so, ja, wir brauchen mehr, dann kaufen die irgendwie F-35 aus den USA, das ist jetzt so super detailliert, aber dann denke ich mir so, ja, aber das ist ja weiteres Abhängigkeitsverhältnis. Es gibt ja auch dieses ganze Ding, was man sagt, dass die so Kill-Switches haben, dass sie einfach, dass sie die abschalten können. So, also das ist ja irgendwann auch in den Medien gewesen.
Ja.
Und dass man einfach, ey, also gibt es irgendeine Art von Strategie, wie man sich langsam da rausbewegen kann, ohne dass das Land abschmiert oder
ja.
Dieses ganze Ding, also wie, ey, irgendwann war das für mich irre, ja, okay, Russland hat die Ukraine angegriffen, okay, ja, das ist jetzt also völkerrechtswidriger Krieg und so und Russland ist jetzt so ganz schlimm. Okay, aber dann haben sie irgendwann angefangen, auch gegen China und irgendwann dachte ich mir so, ey Leute, also wir können uns das hier nicht alles, wir können uns nicht mit jedem anlegen.
Ja.
Und jetzt ist man in einer Situation, wo man so von links, so von der Landkarte her, von aus dem Westen angebumst wird und auf einmal ist man so, also ja, es gibt irgendwie gar kein,
ja.
was ist, gar keine Strategie, gar keine Vision irgendwie.
Ja.
Strange, ja. Also das ist irgendwie so eine, da sind so ein Haufen Leute, die glaube ich auch zu alt sind, um nochmal das Neue denken zu können, weil die irgendwie so sehr damit aufgewachsen sind.
Ja.
Das ist irgendwie so tief drin.
Das ist das ganze Problem in den USA, besonders von den Demokraten und also die eher progressive Seite oder die meisten, da, also die ganze Centrist-Establishment-Leute, die denken immer noch, dass es irgendwie
zurückgeht nochmal.
Also ja, oder es ist immer noch die 90er Jahre und wir müssen Kompromisse bilden. Wir können also nicht zu viel machen, weil dann sind wir zu extrem oder so. Und die andere Seite sind einfach offene Faschisten, die sagen, wir wollen dich töten. Und dann die sagen, ja, vielleicht finden wir einen Kompromiss. Trump wird irgendwann sterben nach so viel McDonald's. Dann sind sie alle raus aus dieser verrückten Seiten und wir können ganz normal weiter, also es, die haben wirklich schon seit 10 Jahren nicht irgendwie gelernt, es ist eine andere Situation,
du musst
ein bisschen aufwächen irgendwie.
Meinst du, es liegt auch einfach daran, an einfach einzelnen Personen, die einfach so ein bisschen senil sind, die nicht checken, also wie wenn man Großeltern oder Eltern hat und denen man einfach nicht mehr neue Technik erklären kann, dass das auch einfach so Chuck Schumer oder Nancy Pelosi, die einfach so das nicht checken, also wirklich mental nicht mehr flexibel sind, zu checken, was abgeht, sondern die denken immer, also so.
Ich glaube, teilweise schon, also das ist wirklich ein sehr großes Problem in den USA, also 24 müsste man zwischen wirklich zwei 400-jährige Typen entscheiden.
Yeah.
Beide waren schon offensichtlich dement.
Yeah.
Und das, sorry, also, und dann ja klar, okay, musste Biden irgendwann aus dem Wahlcamp zurücktreten, aber er wollte
viel zu spät und er wollte es nicht und alle wussten, er wurde geputscht.
Genau, also das ist wirklich diese einzelnen Persönlichkeiten, die immer noch zu viel Macht haben und niemand rundherum ist stark genug zu sagen, hey, warum machst du das? Yeah. Chille mit deinen Enkelkindern. Du bist reich und du hast so viel Macht gehabt für 40 Jahre. Warum machst du das? Aber ich glaube auch viele von dieser, also Washington D.C. Establishment, dieses Ganze, das ist auch eine Blase. Und die profitieren von dem Status Quo, wo sie einfach ganz normale Think Tanks und Public Policy Gruppen dann weiter Forschung machen können. Und egal wer gewinnt, braucht man irgendwie neue Straßen bauen oder irgendein Public Policy zu forschen oder so. Und die hoffen irgendwie, dass es zurückgeht. Und wenn man denkt, wir zerstören die ganze System, um irgendwas demokratischer zu machen oder so, dann verlieren viele Leute ihre Jobs. Mhm. Oder die können nicht vorstellen, wie soll das dann aussehen.
Yeah.
Und es gibt viele Leute, die also für Jahrzehnte das ganze System kritisiert haben von links irgendwie, und jetzt sind sie auch gezwungen, in eine komische Position zu sein, wo sie sagen müssen, eigentlich ist der Constitution nicht so schlimm irgendwie, weil
na, jetzt ist ja sozusagen das Pendel so weit rechts, dass man sagt, okay, es ist jetzt super links, den Status quo zu verteidigen, den man vor 5 Jahren für selbstverständlich genommen hat oder vor 10.
Ja, oder man muss dann sagen, ja, wir wollen also das alles irgendwie zerstören, aber verbessern und nicht einfach zerstören. Und dann, ich glaube, viele, es gibt eine Bedürfnis, und auch wenn, also keine Ahnung, wenn ich rede mit meinen Eltern oder so, ja, die sind politischer geworden wegen Trump, und die sind, also die hassen Trump einfach. Aber
es gibt viele Leute, die ihn wirklich richtig emotional richtig hassen,
mein
oder?
Vater muss irgendwie eine Pause nehmen, wenn er
ihn einfach
redet.
Sieht, empfindet dieses Gesicht, ich finde sein Gesicht, wie er redet, also er ist ja wirklich ein Cartoon ekliger narzisstischer Bösewicht einfach, das ist so, wo man sich immer wieder fragt, aber krass, wie gestört musst du sein, dass du darin irgendwas Cooles siehst?
Ja,
es ist einfach echt so. Wow, du hast ja gar keine Menschenkenntnis. Ja. Das ist ja so wirklich Cartoon in your face, so ein Betrüger, Cornman.
Die finden das geil irgendwie. Ich verstehe das nicht so richtig, aber man merkt, die wollen einfach ein bisschen zurück zu den Seiten, wo du müsste nicht jeden Tag die Nachrichten anschauen und es war nicht so wichtig, oder ja, du wirst dann, mein Vater hat dann die Zeitung immer gelesen, aber es war nicht,
es war mehr
Leben
so
und Tod
Entertainment.
Und so, und man merkt, okay, vielleicht mag ich diese Politiker nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, die werden dann die Welt zerstören, wenn ich nicht aufmerksam genug bin oder so. Mhm. Und es gibt eine Hoffnung, können wir zurück, wo es gab eine Debatte und es war langweilig und die Politiker einfach fähig waren und so. Yeah. Und diese Zeiten sind einfach längst hinter uns irgendwie.
Ja, yeah.
Also,
es ist schwer, das zu akzeptieren irgendwie, dass man einfach wirklich in anderen Zeiten lebt, dass man sagt, ey, diese 10er-Jahre sind vorbei. Dass man einfach, dass das Schlimmste war, dass, ich meine, dieses quasi American Empire, also quasi für die Ränder dieses Imperiums, war immer schon Trump sozusagen der Präsident. Also die haben in Obama genau dasselbe, glaube ich, gesehen, was man jetzt sozusagen offen in Trump sieht. Also wenn man in Pakistan gelebt hat während des Drohnenkrieges, dann war es einfach immer schon Horror oder was auch immer. Aber jetzt ist es quasi im Zentrum selbst angekommen, dass man merkt, ah, okay, so fühlt sich das an, in Unberechenbarkeit auch zu leben. Ich meine, es ist noch nicht so schlimm, wie wenn man in Pakistan lebt, aber
ja, aber es ist trotzdem wirklich, also keine Ahnung, auf Englisch ist es Imperial Boomerang genannt. Also, und das merkt man auch von den Leuten, die dann wirklich in dieser extrem rechte Bewegung sind. Viele haben dann Militärerfahrungen und so und auch psychische Probleme da waren. Und
also es ist quasi auch in Personen, buchstäblich sind das Rückkehrer. Die haben in Irak, in Afghanistan gekämpft und sind jetzt zurück. Und einige von denen sind jetzt zum Beispiel bei ICE, sozusagen, würde man sagen.
Ja, oder also die Also es ist auf diese persönliche Ebene und dann eher, wie du meintest, auf die ganz systemische Ebene. Hm. Wenn du dieses Imperial-Scheiße so lange machst, irgendwann kommt es zurück ein bisschen.
Das ist wie dieses Nietzsche-Zitat, wenn du lange in einen Abgrund schaust, schaut irgendwann der Abgrund auch in dich. Oder so, es gibt dieses Ding so,
ungefähr
du veränderst
so.
Dich, du wirst zu dem, was du bekämpft hast oder
Und man merkt wirklich, wie man über Minneapolis in den USA berichtet oder wie manche Politiker, und ich glaube, die meinen das gut irgendwie, die sind kritisch von Trump, aber die sagen, dieses Bild ist nicht aus Fallujah in Irak, das ist doch Minneapolis in unsere USA. Und man denkt, das sollte nie in Fallujah entstanden. Und vielleicht glauben die das so, aber das ist typisch, das ist nicht Asien irgendwie.
Ja, wo wir das mit diesen braunen Leuten machen.
Die wollen unsere Wahlrecht nehmen, die genau in diese scheiß Länder. Und dann man denkt, also bitte lese nicht, wie es so entstanden ist, dass die Leute da nicht wählen dürften irgendwie. Also, und das ist ein bisschen das Problem. Also in den USA, die versuchen irgendwie einen Kampf gegen Faschismus zu kämpfen, ohne Kontext, weil es ist ein Land, wo die meisten Leute leben einfach ohne Kontext irgendwie von Geschichte, von was genau. Also
wer
Macht
sind
des
wir
USAs
eigentlich
und was haben wir in der Welt getan und so. Und
das Selbstbild und das Fremdbild sind weit auseinander, oder? Dass die Leute, ich habe das Gefühl, teilweise nervt es mich bei Deutschen noch mehr, weil ich habe das Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl, Amerikaner wissen so ein bisschen, dass sie keine Ahnung haben, aber wahrscheinlich stimmt das auch nicht ganz.
Schon, also.
Also irgendwie, Amerikaner sind, glaube ich, so weniger pretentious, wenn sie keine Ahnung haben, habe ich so das Gefühl, aber Deutsche denken viel mehr. Sie wüssten also, wer Deutschland ist in der Welt und was so Deutschland macht. Und da auch bei ganz gebildeten Leuten merkt man so, ach krass, ihr wisst gar nicht, was Deutschland, wofür Deutschland mittlerweile jetzt vor allen Dingen nach Gaza auch international steht. Mhm. Also wie schlimm die Taten sind, aber auch einfach jetzt der Ruf.
Und was die Welt
über denkt. Was die Welt über uns denkt. Also das ist sozusagen Delusion. Also diese Delusion nervt einen voll krass. Und also dieses Selbstbild und Eigenbild, das sind nicht wir und so, wo man sich denkt, doch, das seid voll ihr.
Ja.
Nur ist es jetzt vor deiner Haustür.
Und es ist auch, also ich bin nicht so alt und ich kann persönlich dann die Irakkrieg sei in Erinnerung. Und es gab damals auch viel Protest und so, also es gab eine ganze Bewegung dagegen, aber wir vergessen jede 2 Minuten alles. Wir sind wirklich ein Land von Goldfische irgendwie. Mhm. Und dann muss man jede Debatte, jeden Kampf neu erfinden und erleben und verlieren. Also, oder so sieht's aus.
Aber würdest du jetzt so quasi als Journalist, wenn du jetzt sozusagen, du kriegst ja Medien nochmal als jemand mit, der sozusagen da mit drin ist, du beobachtest.
Direkt von Soros,
Direkt von Soros, finanziert aus Buda. Wo ist Soros eigentlich? Ich kenne ihn immer so als.
Wir fragen, er ist der Held, den wir brauchen und er ist nirgendwo zu sehen.
Ey, er ist der Einzige, der nicht auf der Epstein-Liste ist, oder? Kann das sein?
Ja, aber es gibt die Soros-List.
Es gibt die Soros-List.
Du wirst gar nicht davon wissen.
Genau, das finde ich interessant. Ja, ich habe es, glaube ich, sogar auf der letzten Folge in meinem Solo-Teil hatte ich ein bisschen drüber geredet, wo es jetzt darum geht, sozusagen, der Begriff ist da ja auch, glaube ich, der kommt von Chomsky, dieses Manufacturing Consent.
War auf der List.
Was?
Chomsky
war auch auf
der Liste. Sorry, wollte nicht unterbrechen.
Aber er war auch auf der List, Shoutout an ihn. Ich habe ein Foto von ihm gesehen im Flugzeug mit Epstein irgendwie, ne? Genau. Auf jeden Fall, wo es dann darum geht, sozusagen in der Gesellschaft Zustimmung zu erzeugen für, sagen wir jetzt in dem Fall, Kriege. Und jetzt ist natürlich Iran im Fokus und Krieg gegen Iran. Und für mich, also ich hätte immer gedacht, also das wäre quasi innerhalb einer deutschen Gesellschaft nicht mehr wirklich so gut vermittelbar, weil es ja so klar ist, wie schlimm all diese Regime-Change oder Angriffe oder was auch immer Operationen gelaufen sind.
Ja.
Also es ist ja wirklich eine Katastrophe nach der anderen, teilweise vielleicht auch gewollt. Man verkauft es immer so, ist schiefgelaufen, aber ich weiß gar nicht, was die Intention teilweise war. So. Aber es ist objektiv einfach nie das eingetreten, was die Befürworter gesagt haben. Und dann ist es so crazy für mich zu sehen, dass man das einfach wieder machen kann und wieder so verkauft und große Teile der Bevölkerung dann sind, und also dieses, ich habe es genannt, so, also man hat das Gefühl, so die Bevölkerung hat irgendwie Alzheimer oder so. Also dass man das so hä, das, wir hatten das alles schon mal. Ja. Also erinnert ihr euch nicht? Es gab all das schon mal und es war immer 100% ist schiefgelaufen und war schlimm. Ja. Also es kann ja nicht wahr sein, dass es jetzt einfach, also dass ihr das jetzt wieder mitgeht.
Also es ist wirklich schon, also teilweise liegt es in Deutschland an, also die Friedensbewegung ist einfach tot. Also ist längst tot. Und die Friedensbewegung war ein sehr wichtiger, also multipolitische Partei geführte Bewegung, das wirklich stark in Deutschland war wegen deutscher Geschichte.
Ja. Yeah.
Und jetzt existiert es fast nicht mehr.
Und hast du dazu Hintergründe, was das ist oder wann das?
Also die Linke, also ich meine nicht die Linkspartei, aber die Deutsche Linke ist mittlerweile quasi gestorben. Mhm. Also dann gibt es ein bisschen Probleme. Also es gab eine Lücke. Also da, also hat man auch mit Wagenknecht ein bisschen bemerkt, wo man hat das Gefühl, okay, mit dem russischen Angriff an die Ukraine, viele in der Zentrum, würde ich sagen, haben sich dann neu überlegt, also was heißt Verteidigung, wo steht Deutschland da und überlegen ein bisschen, was heißt Frieden irgendwie und sind vielleicht ein bisschen kritischer oder anders damit umgegangen. Dann gab es ein Lücke, wo, wenn man für Frieden stand oder für Diplomatie, war man einfach irgendwie Putin-Versteher.
Voll,
ja. Und so. Und die hatten keine richtige Antwort dazu, weil, besonders wenn Wagenknecht, und das ist alle meine Meinung, da bin ich kein Expert, aber wenn sie wirklich die Gesicht dieses Bewegungs war, hat sie also relativ scharfe Kritik, also für Diplomatie und gegen dann Eskalation gesagt, also für Leute, die kritisch waren. Aber dann ihr ganze BSW-Energiepläne waren, ja, russische Gas wäre geil irgendwie. Und sie war tatsächlich relativ nah oder sie fand es nicht so schlimm, wenn wir einfach weiter mit Russland handeln und so. Und für viele Leute war das ein bisschen schwierig dann zu nehmen und ich glaube, hat ein bisschen dieses Antikriegssachen entkraftet. Und dann die AfD haben sich teilweise da positioniert als die Friedenspartei. Also es ist einfach eine schwierige…
Voll viel ist jetzt bei rechts, was die, also die AfD, ich weiß noch vor dem Krieg in der Ukraine, ich weiß noch ganz genau, die waren irgendwie so bei 10% oder so und dann waren sie somit die einzigen, die gesagt haben, hey, es ist nicht nur so, dass Putin Hitler ist, das absolute Böse. Mhm. Also und man muss jetzt nicht alle Moskau Talking Points komplett mitgehen, aber man kann, es gibt sowas wie Diplomatie, es gibt so etwas wie Interessensausgleiche.
Ja.
Die NATO spielt eine Rolle, so, also diese NATO-Osterweiterung, dass das nicht einfach nur russische Propaganda ist, sondern hey, es gibt es gibt so Dinge, es gibt auch Sicherheitsinteressen meines Gegners und wie man die berücksichtigt und wie man das einkalkuliert und so.
Ja.
Und es ist nicht nur so, ist nein, das ist einfach irrational, böser, dummer Mensch, das ist einfach Hitler und wir müssen, also das sind ganz viele Leute in der Bevölkerung nicht mitgegangen und die AfD war mit einer der einzigen Parteien, die das so offen gesagt haben. So,
genau.
Da haben die richtig viele abgeholt.
Aber dann ist es schwierig für viele quote-unquote normale Menschen, die dann mit Wagenknecht oder die AfD marschieren wollen irgendwie und auf der Straße gehen, dagegen zu demonstrieren. Yeah, das hat es ein bisschen entlüftet irgendwie.
Das müsste eigentlich sozusagen, es gab auch innerhalb der SPD ein paar Leute, so ich glaube Ralf Münzenich und so, die so ein bisschen immer gebremst haben, gesagt haben, wir müssen irgendwie mit Russland auch klarkommen. Also wir können uns jetzt nicht nur so sehen und nur sagen, Waffen an die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Und nur das Pushen, was die Grünen zum Beispiel gepusht haben, so maximale, also weit auch mit eskalieren und Krieg ist die Lösung. Und diese Leute wurden immer als Verräter quasi dargestellt. Das ist so unangenehm.
Ja.
So, als wären das so Moskaus Agenten in Deutschland.
Ja.
Also so.
Ja, und also ich glaube, deswegen ist es alles für, also wirklich kaputt und viel schwierig. Ich glaube, die Linkspartei, die haben nie irgendwie eine klare Position zu Ukraine gefunden. Also ich glaube, es ist da umstritten irgendwie, wollen wir dann Waffen liefern oder nicht oder so. Also wie du meintest, was man erwarten hätte, die Linke sind dagegen, die Rechte sind dafür oder was, das war alles irgendwie kaputt gemacht. Und ich glaube, es ist eine Frage von Generationswechsel. Weil bei Irak, also du musst Gerhard Schröder nicht mögen und du sollst Gerhard Schröder nicht mögen.
Ich darf nicht.
Aber er war trotzdem gegen Irak.
Ja, ich bin
einfach,
voll,
weil er ein deutscher Politiker war und er dachte, wir machen mit diesem Scheiße nicht mit.
Und es ist nicht in unserem Interesse. Es bringt, also es
ist nicht, wie er ein also lieber Kerl war, aber trotzdem, es gab einen grundsätzlichen kritischen Anblick an Angriffskriege, dass Erhard und Merkel auch, also war ein bisschen kritischer über diese Sachen. Und ich glaube, das ist eine Nachkriegsgenerationsfrage, das langsam stirbt aus der Politik.
Ach so, sozusagen, die nicht mehr erlebt haben. Also Gerd Schröder ist ja quasi als Kleinkind, hat er den Krieg noch quasi erlebt, glaube ich. Also
oder die sind die Generation direkt danach.
Direkt danach, irgendwie. die den Trümmern gerade groß geworden sind. Ja, da fehlt auch dieses der persönliche Bezug.
Ja.
Das ist auch etwas, was ich mir manchmal denke, dann klingt man immer so populistisch, aber ich finde, es ist nicht so populistisch, dass man so denkt, ey, da sind Leute, die entscheiden darüber, ja, die das so pushen, wo man sich wirklich denkt, ey, du hast gar keine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn eine Bombe in deiner Nähe einschlägt.
Ja.
So, ich habe auch keine Ahnung, ich musste das auch nie erleben, aber irgendwie denke ich mir, ich glaube, es ist nochmal so unfassbar schlimmer, als man sich das vorstellt, also was das wirklich bedeutet und dass die Leute einfach so mit so Sachen rumspielen und irgendwie so, das wirkt alles so reckless.
Ja.
Es war immer so, Putin macht Andeutung oder droht offen damit, dass er taktische Atombomben einsetzt und dann war so die Reaktion hier so, ja, der labert nur. Ja, was, wenn er mal nicht labert? Also so, was? Also wollt ihr ihn jetzt so testen? Also wollt ihr es so weit treiben, dass er vielleicht eine Atombombe schmeißt oder so? Also
er mag das bestimmt nicht.
Er macht das bestimmt nicht. Und was, also, wo man sich auch manchmal denkt, ich wünschte gerne, diese Leute wären auch irgendwie persönlicher involviert, also mit, keine Ahnung, ja, dass sie irgendwie 100.000 Euro auf die hohe Kante legen müssen und wenn irgend so eine Wette nicht eingeht, dann verlierst du was auch.
Ja.
Nur Geld, nicht Familienmitglieder. Aber dass man so denkt, so, ja, gibt es eine Konsequenz, wenn das jetzt, weil das ist ja wirklich das Ding, wo man sich fragt, Alter, mit welchem Selbstbewusstsein und mit welcher Kompetenz redet ihr über Dinge, weil ihr habt alle nichts nachzuweisen, es war alles falsch.
Ja.
Also all diese Sachen, ja, man kann auch über Libyen reden, all diese, das war alles kompletter Bullshit.
Alles immer falsch. Aber das ist, ich glaube, das ist wirklich auch, wie man dann mit Trump landet irgendwie, weil wir leben in ein Gesellschaft und eine politische Gesellschaft ohne Konsequenzen.
Yeah.
Irgendwie. Es ist egal, wie oft du falsch warst.
Die Leute werden wieder eingeladen.
Genau.
Also ich würde gerne so eine Rückschau sehen von allem, was Norbert Röttgen je gesagt hat, der CDU-Außenpolitik-Experte. Und er sitzt da als Experte und ist so, ja Digga, du redest einfach diesen Standard-Think-Tank-Talk, den du aus deinen Diskussionsrunden aus der Transatlantikbrücke oder was auch immer mitgenommen hast. Ich kenne diese Diskussionspunkte, ich kenne das auf eine Art alles.
Ja.
Das ist so, der Typ ist kein akademischer Experte auf dem Gebiet, der ist einfach quasi ein Lobbyist für diese Position. Und diese Leute werden als auch so Leute wie Carlo Massala oder so, ja, also so quasi ist an der Uni und so, aber im Endeffekt, ja, der Typ hat für die NATO gearbeitet, so, das sind keine überparteilichen Leute, das sind halbe Lobbyisten, finde ich oft. Also die kommen da rein und bringen halt diese Talking Points.
Ja, und ob es dann Außenpolitik ist oder es ist wie Innenpolitik und du machst irgendeinen Maskendeal und bereicherst dich selbst während Corona, dann hilft deine Karriere irgendwie.
Yeah.
Also egal, also
Und alle regen sich drüber auf und nichts passiert.
Genau.
Also.
Und dann, also ich glaube dann, USA ist einfach der extremste Beispiel davon. Aber das ist auch ein bisschen von den Leuten, also die hoffen, dass es geht einfach zurück, wie es war oder so.
Ja. Yeah.
Also auch alle die Leute, die dann, also die Irakkrieg betreiben haben, sind immer noch involviert in den Politik oder mindestens ihr Nachfolger, wenn die jetzt ein bisschen zu alt sind. Also, und wenn du das immer noch machst und Leute können nicht nur was falsch machen oder ja, also wir haben irgendein Gesetz gemacht und es war nicht so erfolgreich ausgesagt. Hunderte, tausende Leute sind dafür tot irgendwie und nichts passiert.
Nichts.
Dann was erwartest du?
Ja.
Und ich weiß nicht, wie man das löst. Also, genau. Ich weiß nicht, wie man das löst ohne so ein Blacklist.
Ja.
Jetzt ist dann mindestens in den USA zu spät zurückzugehen. Also keine Ahnung. Es ist jeden Tag, man liest von irgendein offener Betrug irgendwie oder Katar gibt Trump persönlich $500 Millionen für irgendwas. Und
echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja. Oder warum ist der, also Trumps neuen Flugzeug, irgendwie kommt das von einem anderen Land, geschenkt quasi. Fragt man niemanden hinterher nach. Und vor 15 Jahren, das wäre wirklich der letzte Ding. Und dann gab es einen Prozess gegen den Präsident und Impeachment. Und dann man geht weiter. Und jetzt ist passiert einfach so oft. Kann das einfach machen. Und jetzt ist ein bisschen zu spät irgendwie zu sagen, okay, plötzlich gibt es Konsequenzen irgendwie. Aber
war das nicht auch irgendwie so ein bisschen Trumps sozusagen Charme im Wahlkampf, immer zu sagen, Leute, ich bin einfach krass ehrlich, dieses System ist korrupt, diese Leute haben alle auch Geld von mir damals genommen, so, ich bin einfach fucking ehrlich, es ist so zynisch, aber das Geile an mir ist, ich tue nicht so, als wäre ich nicht korrupt, ich bin einfach offen korrupt, so. Geil, oder Leute?
Ein bisschen so, ja, okay, also, oder er nennt die einfach Deals und das heißt irgendwie, das ist okay oder so. Ein bisschen schon, aber denn er muss nie irgendwie gerechtfertigen, warum das gut für den USA sein soll. Also, er ist jetzt extrem unpopulär, aber es ist schon krass, auch wenn er unpopulär ist, das heißt, es gibt irgendwie 30-40% von den Bevölkerung, die immer noch für ihn wählen würden. Was ist mit diesen Leuten? Also das kann man auch wegen dieses ganze Propagandamaschine, was nur schlimmer ist, wegen Social Medien und so. Ich weiß nicht, wie man das löst irgendwie.
Also ist es nicht auch so ein bisschen so, wenn man die emotionale Ebene geht von den Leuten, das ist so eine Art, so eine Hoffnungslosigkeit ist, dass du so eine Sache hast wie, es gab bei Batman so eine Szene, was war das, Alter, bei Batman, bei dem einen Film, Dark Knight oder so, auf jeden Fall erklärt der, das ist eine bekannte Szene, erklärt der Butler, Batman, wie heißt Batman nochmal privat?
Das weiß niemand.
Scheiße, wie heißt er nochmal, Alter?
Bruce Wayne.
Bruce Wayne, genau, erklärt Bruce Wayne. Dann erzählt er, ja, der hat mal einen Job gehabt irgendwo in Asien und so. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses mit dem Diamantenräuber oder so. Naja, auf jeden Fall ist die Quintessenz der Geschichte, er wollte den Joker erklären, was die Psychologie des Jokers eventuell ist. Und er meinte, einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen.
Yeah.
Und dass man irgendwie sowas hat, da ist so viel Trauer, die nicht verarbeitet ist, über die Ungerechtigkeit und das Leben, das man lebt, da ist einfach nur noch blinde Wut und einfach nur, mir ist jetzt auch alles scheißegal, Hauptsache diese Abrissbirne ballert diese Arschlöcher weg. Also
ich glaube, bei vielen Leuten ist das so, aber es gibt einfach relativ viele Leute, wo es, also auf der, also finanzielle Ebene oder persönliche Ebene immer noch relativ gut geht.
Normaler Mittelstand, so.
Genau, und die leben einfach in eine andere Welt von anderen Fakten. Und wenn Fox News oder Nick Fuentes oder wer auch immer sagt ständig, Trump macht einen geilen Job und
das ist alles Teil des Plans.
Die Scheißmigranten sind gleich weg und so. Und die einzige Ding, das du merkst, ist, einkaufen ist ein bisschen teurer und er hat versprochen, das zu verbessern, aber das dauert vielleicht noch ein Jahr oder so.
Yeah.
Ich weiß nicht, wie man diese Leute dann zurückgewinnt. Und,
Die haben ja gar kein Problem mit Eis und das.
Oder sie glauben einfach, es gibt dann Terroristen, die einfach unsere junge Frauen gewalttätig.
Ja, das sind so Pädophile und Vergewaltiger.
Genau.
Und
wenn du das nur, es gibt wirklich Leute, die dann sind, die sind jetzt Rentner irgendwie und die sitzen einfach 12 Stunden vor dem Fernseher und konsumieren das oder so. Ich weiß nicht, wie man das wegbricht. Also es gibt zu viele Probleme zu lösen und dann man werft dann KI und Deepfakes rein. Ich weiß nicht, wie es nicht sofort einfach ein Gesetz gibt. Man darf kein Deepfake benutzen in einer politischen Werbung irgendwie.
Wie gibt es dazu keine Gesetze?
Also in manchen Bundesstaaten schon, weil ich kann noch erinnern, als ich da war, war dieses Bürgermeister war zwischen Mamdani und Cuomo in New York. Und Cuomo hat einfach KI Videos, wo Mamdani, ein KI-generierter Mamdani, irgendein Bullshit erzählt, wie er dann einfach die Steuer viel höher machen würde und nichts machen würde.
Das war legal, sowas zu
schreiben. Und dann, die haben das geändert danach irgendwie. Und jetzt ist es nicht mehr legal in New York.
Yeah.
Aber ich weiß nicht, wie es ist. Es ist, wir benutzen so viel Energie und Geld und irgendwas, das einfach unser Leben offensichtlich schlechter macht. Yeah. Und wir können nichts dagegen. Also ich weiß nicht.
Yeah.
Also das ist ein Nebenproblem, aber es wird diese ganze politische Fragen und Probleme nicht leichter. Weil besonders, es gibt auch viel KI-Videos von Minneapolis, die irgendwie gerechtfertigt in was passierte.
Okay.
Und dann die Leute, die sehen tatsächlich eine andere Welt. Was sollst du denn machen?
Ja, voll, voll. Und ich finde es auch so krass, also wie gut, da ist man wieder bei so einem Standardpunkt, so Politiker einfach lügen können, also so wie zum Beispiel, also ich habe was gesehen über, es gab ja diesen berühmten Fall, der wurde ja auch zu einem Symbol, wo sie diesen 5-jährigen Jungen mitgenommen haben mit der blauen Mütze.
Ja.
Und ICE ist angekommen, hat seinen Vater eingesackt und dann ihn auch. Und dann gibt es diesen traurigen Moment, der festgehalten wurde, wo so ein 5-Jähriger einfach nicht weiß, was gerade passiert und er muss in dieses Auto einsteigen. Und dann habe ich so einen Clip gesehen von einer Rede von J.D. Vance, der so, und ich fand, als er geredet hat, im ersten Moment habe ich ihm geglaubt. Ich dachte mir so, ey, das kann ja sein, dass es so war. Mhm. Da meinte er, also was heißt, ich habe ihm geglaubt, aber ich war so, okay, das ist ja ein interessanter anderer Aspekt dessen, den ich einfach nicht wusste. Dann sagt er, ja, ey, als ich das gesehen habe, ich war auch schockiert. Ich habe auch ein 5-jähriges Kind. Mhm. Das ist ja schrecklich, was da passiert ist. Aber dann habe ich ein bisschen weiter die Hintergründe recherchiert. Und dann habe ich mitbekommen, dass die tatsächlich, der Vater ist undocumented, ja, das ist ja in deren Welt, dann kann man das ja schon mal machen.
Ja.
So, das würde ich ja eh nicht so sehen, aber trotzdem, aha, der war undocumented. Und den Jungen, ja, was sollten sie denn machen? Es ist super kalt, den haben die mitgenommen, damit er nicht in der Kälte alleine draußen ist.
Mhm.
So, also es macht ja total Sinn, das war gar nicht so schlimm, den mitzunehmen, sondern das haben sie gemacht, das ist ein 5-Jähriger, was sollen die tun, sollen die ihn da stehen lassen? Und dann dachte ich mir auch so, ja, okay, das ist ein bisschen so ein Punkt, ja, okay, ja, die konnten ihn nicht. Und dann kriegt man so mit, A, der Vater war nicht undocumented, sondern registriert und B, die Nachbarn haben alle gesagt, gibt uns den Jungen, wir sind mit ihm, also wir sind wie Nachbarn, wir sind mit denen befreundet, wir passen auf den Jungen auf und die haben ihn einfach trotzdem entführt.
Ja.
Und es ist einfach so, ah krass, die lügen ja auch einfach richtig gut,
ja.
So, dass man das so mitgehen kann.
Das ist auch, also das ist das größte Problem. Also ich würde möglicherweise positive Emotionen entdecken, falls Trump sterben würde.
Möglicherweise, ja.
Aber dann hat man J.D. Vance als Präsident.
Ja,
und Vance würde sein braune Kinder abschieben, um Präsident zu sein.
Mhm.
Der ist schlimm, Alter. Es wird nicht besser. Also der ist glücklicherweise auch nicht so populär. Er hat nicht diese Mystik von Trump. Dieses, was ist los mit diesem Typ? Mystik von Trump?
Ja, ja.
Aber macht man, das alles nicht besser.
Aber man sagt ja erst die eigentliche Wette von zum Beispiel Peter Thiel und so, dass es geht darum, das System, also Trump ist die Abrissbirne und dann kommt J.D. Vance irgendwie hinterher und Peter Thiel sieht in ihn eigentlich diese Vision von so König von Amerika, also dass man ihn eigentlich aufbaut. Deswegen, es gibt nicht dieses Trump ist durch, das kommt, also als nächstes kommt dieser junge Typ.
Es kommt ein bisschen darauf an, wie ernst Thiel nimmt oder ein paar von diesen rechte Konservative oder wirklich extrem rechte. Also man kann sie nicht so richtig als Intellektuelle beschreiben, aber die
beschreiben sich selbst
als Intellektuelle. Die sind dumm.
Ich bin Intellektueller. Ich beschäftige mich mit dem Teufel.
Ja.
Belzebub, oder?
Wir waren auf ein teuflischer König von den USA. Das wäre geil, irgendwie.
Ich habe hier die satanischen Manuskripte, bla bla. Ja, genau, ja.
Aber
Antichrist, genau, das ist ja Peter Thiels Thema, der Antichrist. Ja.
Aber die hoffen natürlich, dass also Vance das weitermachen kann oder jemand von dieses Vance, also Flügel irgendwie. Und das Problem und der Grund, warum der zweite Amt von Trump schlimmer als das erste ist und es nicht wie das erste geil war oder so, ist, Also dieses Flügel von Thiel und Miller und Vance und so, Stephen Miller, der ist wirklich wie Goebbels. Also der ist echt schlimm.
Oh, es gibt so alte, also, kennst du diese alten Aufnahmen von ihm? Aus der Irakkriegszeit?
Von Miller?
Miller, ja, also von vor 20 Jahren
ich
oder so.
Ich weiß nicht, ich glaube nicht.
Es gibt so eine alte Aufnahme, die ich gesehen habe, da ist er einfach, ja, keine Ahnung, wie alt er da ist, so Mitte 30 oder so, einfach, da sind die im Irak, ich weiß nicht, in welcher Funktion er da ist, fährt da mit dem, sind hinten im Bus und dann machen die so funny Videos und dann redet er halt so quasi, es ist so witzig gemeint, es ist irgendwie ironisch und dann hält er so eine Rede so nach dem Motto und sagt dann so, wir Amerikaner, wir sind zivilisiert und so, wenn, was wir tun sollten, wenn wir irakische Spitzenpersonal festnehmen und so. Wir töten die nicht, wir sind keine Barbaren. Was ich vorschlage, ist Folter. Und dann lachen halt die Leute und er macht halt die ganze Zeit Jokes darüber, dass man die Leute foltern sollte und so. Er war immer schon so ein, ja, so ein komischer, edgy Psychopath.
Ich weiß nicht, dass er dann mal in Irak war. Oder
ich glaube, es war im Irak.
Ja,
war,
krass.
Waren diese,
aber der war immer wirklich hard right Rechte. Und ja, diese ganze Flügel sind jetzt einfach an der Macht in der Trump-Regierung irgendwie. Also früher gab es viel mehr halbwegs normale Republikaner, das ein bisschen dagegen steuern konnten.
Establishment-Leute.
So. Genau. Oder selbst wenn nicht Establishment so richtig, die war, also es gab wirklich einen Machtkampf innerhalb von den Republikanern. Okay, wer ist wirklich hinter Trump, wer ist mit MAGA, wer kann, also die haben alle Trump quasi gefolgt, aber ihn versucht zu benutzen, irgendwie ihn ausnutzen. Und jetzt sind die wirklich America First Neonazis dran, irgendwie. Und die einzige Punkt, wo es ein bisschen Debatte gibt, ist über Freihandel, irgendwie. Und die Tariff-Leute haben gewonnen. Aber außerhalb davon, also es gibt so wenig Gegenwind und ich würde sagen auch, also die Leute sind, also die Bevölkerung, die sind einfach ermüdet irgendwie. Also in den ersten Trump-Amt gab es viel öfter Leute auf der Straße und so. Jetzt nach Minneapolis, es hat sich
auch
ein bisschen
Gefühl,
geändert.
Jetzt wieder so, jetzt wo es so ins in your face ist, einfach Leute
also,
erschossen werden.
Man kann schauen dann, wie das sich entwickelt, aber die Demokraten machen immerhin fast nichts dagegen.
Ja, das ist echt so ein krasses Ding, ey. Also so, dass man so sieht, hä, müssten die nicht irgendwas organisieren oder irgendwie? Ich glaube, wir müssen langsam auch aufhören tatsächlich.
Ah ja.
Ja. Ey, das war richtig cool.
Ja.
Wir machen noch einen zweiten Part. Den nehmen wir ein bisschen aktueller auf zum Release der Folge. Und dann gehen wir nochmal aktueller in USA und sowas rein. Hast du noch irgendwas zu pitchen eigentlich irgendwie?
Nee, nicht außerhalb von meinen Social-Media-Kanälen, wo ich meine Arbeit dann teile. Also Instagram, Twitter oder Blue Sky. Ich habe alles, Baby.
Alles.
Alles.
Ich kenne Blue Sky gar nicht.
Ja.
Aber entdeckt man bei Dave. Ich packe einen Link zu deinem Instagram auch in die Shownotes. Da kommt ihr alle direkt dahin. Ey, vielen Dank. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder zu Part 2.
Danke dir, ich kann kaum warten.
Ich auch nicht. Bis dann. Ciao.